Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zum Schlussvortrag unseres Kongresses. Und es ist ein alter Brauch, dass für uns der Sonntag immer der Tag einer Synthese ist. Und es freut mich, dass ich Ihnen heute, wie vorhin schon gesagt, den erfolgreichsten Moraltheologen zumindest dieses Jahrhunderts vorstellen kann, der den Aufbruch zum Mensch hin, weg von einer reinen Zaun- und Gesetzesmoral aufgebrochen hat, weltweit durch Veröffentlichungen und Vorträgen bekannt wurde und bekannt ist. Wie ich Ihnen schon mitgeteilt habe, musste Pater Hering sich einer Operation unterziehen, hat dann durch ungeheure Energie und durch Erlernen des Bauchredens sich so weit wieder vorangebildet, dass er den Vorlesungsbetrieb wieder aufnehmen konnte. Ich darf Ihnen hier einen Mitbruder, Pater Hering ist auch Redemptorist, einen Mitbruder und einen geistigen Förderer und vor allem auch Vater vorstellen, wie Pater Klaus Schädel damals. Und ich freue mich, dass ich nun Pater Hering um das Wort bitten darf.
Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, ja, gestern Abend von einem fast blinden Mann, Burkhard Hein, mit steirischer Schärfe die Feststellung gehört, dass die Menschheit in Gefahr ist, sich selbst und alles Leben auszulöschen. Der große Friedensforscher Karl Friedrich Weizsäcker, der Mensch ist letztlich das kranke Tier. Es gibt keine Tierart, die bereit ist, fähig ist, systematisch sich selbst auszuwerten. Das kann nur der Mensch. Die Mensch steht in der größten Krise. Die Frage des Überlebens. Und wenn wir nur überleben sollten, mit dem System der gegenseitig zugesicherten Zerstörung, dann überleben wir nicht als Mensch. Denn das ist der Unmensch. Der Friede will, er hat Frieden, meint aber Übermut, Übermacht. Sich gegenseitig Bedrohung zuzusichern. Oder wie ein amerikanischer General vor kurzem sagt, sollten wir den Krieg mit konventionellen Waffen verlieren, then we shall blow up the world. Dann werden wir die Welt in den Luft fliegen lassen. Er hätte besser gesagt, dann werden wir diese Erde total vergiften. Wir stehen am Scheideweg. Es ist eine Krise. Ihr habt gestern die Leidenschaft gesehen von Herrn Burkhard Hein. Die Leidenschaft, sodass er kaum aufhören konnte, euch zu beschwören. Ich sehe die gegenwärtige Situation als Krisis. Es könnte eine Weltkrisis werden. Die Menschheit könnte von ihrer antitherapeutischen, antiärztlichen Haltung zum Krieg geheilt werden. Sie muss sich entscheiden. Und die Entscheidung ist gefallen für Gewaltlosigkeit. Einer der größten Kultur- und Religionssoziologe unserer Zeit, der Franzose René Girard, hat in mehreren Büchern die Frage gestellt, wie kommt es, dass die Menschheit unter allen Tierarten die grausamste Art ist, die systematisch ihresgleichen ausrottet. Er glaubt, dass es auch zu tun hat mit dem plötzlichen Ausbruch zu einem größeren Hirnvolumen. Der Mensch war so in die Lage gesetzt, zu einer viel größeren, tiefergehenden Mimesis nachgefunden als alle Affen. Dies bedeutet größere Lernfähigkeit, aber auch ansteckende Neigung zur Gewalttat. So wie du mir, so auch dir. Der Mensch, der seine Hand ausstrecken kann zum Friedensgruß, er kann mit der Hand greifen, besitzen und der andere Affe nahmt es nach. Und so ist der Mensch in der Besitzwut und in der Gewalttat der große Nachäffer, ansteckend. Die Spezies Mensch ist von Anfang an in der Krise. Die Menschheit hat nach Wegen gesucht, das Übel einzudämmen. René Girard zeigt in seinen Büchern zum Beispiel das Ende der Gewalt. Vor allem in seinem Buch Le Bouc Emissaire, der Sündenbock. Er zeigt, wie in allen Kulturen, auf allen Stufen, der Mensch versucht hat, die Gewalt zugleich einzudämmen, aber auch innerhalb von bestimmten Grenzen zu ritualisieren, zu sakralisieren. Und so hat die Menschheit sich zurückgefrettet mit Tabus, Verboten und Ritualien, die vor allem das Gründungsopfer darstellen und immer wieder ritualisieren. Es findet sich praktisch in allen Kulturen. Man dämpft die Gewalt ein, aber spricht sie heilig innerhalb bestimmter Grenzen. Ich war in 20 Ländern Afrikas zu Kursen und tausenden Stunden von Diskussionen. Es gibt in Afrika gewaltfreie Stämme. Mutter prägt. Ackerbauern Aber es gibt auch die organisierten Jäger und Kämpfer. Sie haben viele unterrechtliche Stämme überrannt. Haben ihre Übermacht ritualisiert. Genauso wie die Arier in Indien. Mit Mythen. Aber bei einer großen Stämme, zum Beispiel die Popiani, praktisch studiert, stirbt der Mann, dann ist die Frau aufgrund von Mythen, religiösen Vorschriften ausgeliefert den Brüdern, Verwandten des Mannes. Können sie sexuell ausprobieren, ob sie sie behalten wollen. Nur wenn sie sie nicht behalten wollen, kann sie einkehren. Und das ist alles religiös verbrennt. Von Jägerstamm, Kriegerstamm. Ich glaube, das einzige Ehepaar, das diesem Mythos widerstanden ist, eigens besucht. Sie sind die Ahnen einer neuen Welt. Auch in Israel finden sich viele Überreste der Sakralisierung von Gewalt. Ich habe von den Exegeten aller Kirchen gelernt, nicht mehr einfach Stellen aus dem Alten Testament zu zitieren, sondern es zu lesen als eine spannungsreiche Geschichte. Der Einbruch der Offenbarung, der die Gewalttat und Falschheit offenlegt als Sünde. Ein Konflikt mit vielen Traditionen der Umwelt, die auch Gewalttat sakralisiert. Zuerst einmal die Linie der Desakralisierung der Gewalt. Im alten Rom wurde immer wieder der Brudermord zwischen Romulus und Remus gefeiert, als Grundlegung der Stadt. In Israel ist die Urtat der Gewalt, der Brudermord als Brudermord, in seiner ganzen zum Himmel schreienden Entsetzlichkeit entlarvt. Gott selbst spricht zum Gewissen des Kain und er drückt ihm barmherzig ein Siegel auf, dass niemand ihn töten soll, dass das Töten nicht weitergehen soll. Dann wird erzählt, von sechsten Nachkommen des Kain sind Symbolen. Lamech. Er hat sich mehrere Weiber genommen und bedroht sie. Sein alte hebräischer Knüttelvers. Ihr Weiber des Lamech, hört zu! Kain hat einen Menschen erschlagen. Ja, ich werde für eine kleine Wunde den Mann erschlagen, einen Knaben will ich zerstören, für eine kleine Strieme wird kein siebenfach gerecht, dann Lamech 77-fach. Bis dann Jesus hat dieses Wort aufgegriffen, 77-fach. als er sagte, nicht siebenmal sollst du deinem Bruder verzeihen, sondern 77 mal 7 war. Und die große Wende. Dann wird weiter entlarvt im Midrasch. Symbol der Sintflut. Da spricht Gott. Ich sehe, die Menschheit ist daran, sich selbst zu zerstören. Die Erde ist voll von Falschheit und Gewalt da. Er will einen Rest retten, die Gewalt freien und mit diesem Rest alle Tiere. Er will die Schöpfung von der Zerstörung durch den Menschen retten. Das ist der Sinn des Noah-Bundes. Gott sprach, ich sehe das Ende aller Wesen. Denn durch den Menschen ist die Erde voller Gewalttat. Dann im Noah und wer Menschenblut vergießt, dessen Blut wird vergossen. Denn als Abbild Gottes habe ich den Menschen geschaffen. Eine weitere Episode der Entlarvung der Mythen. Abraham fühlt sich in seinem Gewissen, das aber ein autoritäres Gewissen ist. Das geprägt ist von seiner ganzen Umwelt. Es kann heute genau abgewiesen werden, welche Tabu bestanden, unter welchen Umständen die Menschen jener Kultur, aus der Abraham kam, sich verpflichtet fühlten, den Erstgeborenen Gott zu opfern. Und so fühlte sich auch Abraham verpflichtet, in einem noch nicht durchlichteten Gewissen. Dann kommt Gottes Engel, immer wenn es heißt, Gottes Engel kommt, dann ist wirklich offenbar. Gott spricht zu ihm, strecke deine Hand nicht aus gegen deinen Sohn. Tu ihm nichts zu leiden. Von da an wusste Abraham, unser Vater im Glauben, und alle, wie er an einen Gott und Vater aller Glauben, dass Menschenopfer, vor allem das Opfer der eigenen Kinder, ein Gräuel ist. Es gab einen Rückfall gegen dieses Wissen Israels. Der Richter Ifta, Sohn einer Dirne, war ein tapferer Mann, hat gesiegt und dann gelobt, das erste Lebewesen, das mir in meinem Haus begegnet, werde ich dir offen. Es war seine Tochter. Das steht im Buch Richter, das Buch der Richter gehört zu jener Literatur, die die Gewalt hat, sakralisieren. Die deuteronomistische Tendenz. Trotzdem ist berichtet, seitdem Ifta seine Tochter geschlachtet hatte, ist es Brauch in Israel, dass jedes Jahr die Töchter Israels um die Tochter des Kalades Ifta weinen. Vier Tage lang, jedes Jahr. Dieses Weinen der Töchter Israels ist ein gewaltiger Protest gegen Gewalttat an den eigenen. es gehört zur Entlarvung der Unmenschlichkeit, die von Religion gelehrt wird, eigene Kinder, Menschen zu schlachten. Gegen die Tendenzen, die in der ganzen Umwelt waren, die Gewalt hat bis zu einem gewissen Punkt zu ritualisieren, sakralisieren, zu feiern, zeigt sich eine große Tendenz unter den Frommen Israels. Die Psalmen, die Gesänge der kleinen Leute, der Frommen, die verzichten auf Rache. Ich stelle es Gott an ein, wie er den Unschuldigen vom Gewalttäter retten will. Der Höhepunkt der alttestamentlichen Offenbarung sind die vier Gottesknechtlieder. Das zweite Isaia, wie man ihn heute nennt, im Buch Isaias, Kapitel 42, Kapitel 49, Kapitel 50 und die Kapitel 52 und 53. René Girard bekennt, als er diese vier Gottesknechtlieder studierte, fiel er auf die Knie und sagt, hier erkenne ich, dass Gott sich offenbart. In den vier Knechten, in den vier Gottesknechtliedern geht es dramatisch zu. Zunächst spricht Gott selbst. Ich habe mir einen Knecht, einen Sohn erwählt. Er ist mein Geliebter. Durch ihn werde ich meinen Heilsplan durchführen. Der Heilsplan ist total Verzicht auf Gewalt. Der Gottesknecht spricht unter dem Druck der Gewalttätigen. Er staunt vor Gott über die seltsamen Wege, über die schwachen Mittel gegen rohe Gewalt. Und im vierten Gottesknechtlied sprechen die Gewalttäter, nachdem der Gottesknecht zerschunden und getötet war, sagen sie, jetzt erkennen wir, durch seine Wunden sind wir geheilt. Es gehen ihnen die Augen auf. Es sind nicht die Wunden als solche, sondern der Entschluss des Gottesknechtes, lieber zu leiden, als Leiden zuzufügen. Er bricht den Teufelskreis der Nachäffung und Ansteckung durch Gewalt. Er setzt der Gewalt seine verzeihende Liebe entgegen. Es kann kein Zweifel bestehen, dass Jesus von Nazareth sich selbst seit Beginn des öffentlichen Auftretens zumindest als den verheißenen Gottesknecht erkennt. Er bringt seine Programmrede in Nazareth als der Heilende, der die Blinden sehend macht. Wir haben den Blinden von gestern Abend als einen Seher erlebt. Burkhard Hein, ein Blinder, der aber sehend ist, mehr als die meisten Menschen von heute. Jesus ist gekommen, Blinde zu heilen, die gefangen sind, den Teufelszirkel der Gewalt hat, zu befreien. Und als er zum Jordan kommt, da deutet Johannes auf ihn Dies ist das Lamm Gottes, das die Sündenlast trägt. Es ist aus dem vierten Gottesknechtgesang. Ihn weiß, dass der Gottesknecht nicht Schlachtopfer sucht, sondern selbst in die Bresche springt, gewaltfrei. Dann die Stimme vom Himmel. Du bist mein Sohn, mein Vielgeliebter, an dir habe ich mein Wohlgefallen. Es ist genau der erste Vers des ersten Gottesknechtliedes in der Übersetzung der 70 Septuaginta im Griechisch. Ja, aber das hebräische Wort Ebed Knecht übersetzt mit Preis so. Ich habe in großer Intuition gesehen, dass der bereisene Knecht Gott gegenüber lieb ist wie sein Sohn. Man muss die Evangelien lesen. Es ist die Geschichte der gewaltigen Spannung, die aus dem alten Israel kommt. Die einen, vor allem die Sadduzäer, die regierende religiöse Klasse, erwarten einen Messias, Zuras, mit dem Schwert, grausam, der alle Feinde ausrotten wird, um Israel stark zu machen. Jesus aber macht immer wieder klar, dass er lieber leiden wird, dass die Bereitschaft zum Leiden aus Liebe echte Erlösung, Befreiung ist. Es waren auch seine Jünger angesteckt. Darum, als Jesus klar sagte, dass der Menschensohn, der Gottesknecht ist, der leiden wird, da nimmt ihn Petrus zur Seite. Davon wollen wir nichts wissen. Solch einen Messias wollen wir nicht. Das sei ferne. Jesus sagt ihm, Satan, du bist mir zum Versuch geworden. Hinter mich. Und als Petrus mit dem Schwert reinschlug und dann frech von im Hause der hohen Priester, das sagte, den kann ich gar nicht. Hat er zugleich gelogen und die Wahrheit, Existenz der Wahrheit gesagt, denn er wollte Jesus nicht kennen, nicht anerkennen als den demütigen Gottesknecht. Er wollte einen anderen Messias, aber er hat sich bekehrt. Im ersten Petrusbrief ist wohl die schönste Beschreibung der Berufung zur Gewaltfreiheit. Dass wir nicht Übel für Übel, Schmähung für Schmähung zurückgeben, sondern dass wir den Teufelskreis brechen und so einander eilen, retten. Jesus ist gekommen zu heilen. Im Mittelpunkt steht zweifelsfrei das Heilen von Gewalttat, vom Brudermord, aber auch von vielen, vielen anderen Krankheiten. Er heilt mit besonderer Liebe Aussätzige. Ich bin der Frage des Aussatzes sehr ausführlich in Afrika und Asien nachgegangen. Der Aussätzige leidet wie der Brüder in Job. Seine Freunde, Menschen seiner Familie, seiner Umgebung sagen, du bist ein Sünder, du bist von Gott gestraft. Er ist ausgestoßen. darunter leidet er am meisten. Aber sehr viele dieser Nationen von Afrikanern über den ursprünglichen Heilungsdienst, den Medizin im guten Sinn und bösen Sinn, die verschiedenen Arten studieren lassen. Dabei kam immer wieder allem in den Nebenstämmen eines zum Ausdruck. Man sucht, wenn man krank wird, Unglück hat, dann sucht man einen Übeltät irgendwo. Dann muss der Zauberer entdecken, wer der Duft ist und wie man annehmen kann. Das ist eines der schönsten Leiden der Afrikaner. Jesus hat das Richten verboten. Wir dürfen nicht als Richter auf den Kranken zugehen, aber auch nicht auf den Sünder. Wir sollen uns nicht zum Richter aufwerfen. Jesus geht liebend, gütig, ehrwürdig auf die Aussätzigen zu und auf alle Ausgestoßenen, die Dirnen, die Zöllner. Er lässt sie spüren, dass sie etwas wert sind. Diese Dame kommt eine gute Freundin von mir, die bekannte amerikanische Schriftstellerin, die mit ihrer Dienste leistete, ihren Namen durch den Geburtstag in großer Geistbrüche. Jahrelang hat sie als ihren wissen, was es ist. Und er hat Menschen gefunden, die strahlend sind, ausstrahlen, Friede weitergeben, versöhnen können. Es waren alles Menschen, die einmal im Leben eine Gipfelerfahrung hatten. Die Gipfelerfahrung besagt, alles ist Geschenk. Der Mensch, dem alles Leistung ist, der ist krank. Der Mensch, der nicht sein eigenes Leben als Geschenk Gottes erwähnt, der nicht ein Auge hat, das Schöne, Gute zu entdecken in sich selbst und in anderen, er ist krank. Nun, Maslow hat weiter entdeckt. Jene Menschen, die dieses Gipfelerlebnis über das Geschenk des Daseins hatten und zudem ein dankbares Gedächtnis, das sind die gesunden Menschen, die kommen zum Eye-Plateau-Experience, bleiben auf der Höhe, denn der erfahren wird, dass alles geschenkt ist. Diese Menschen können, wie man italienisch sagt, alles redimensionare, alles auf die rechten Dimensionen zurückzuführen. Gott ist so groß. Er hat uns so reich beschenkt. Und meine Schwierigkeit mit meinem Bruder ist so klein, so klein. Nichts, wofür wir uns aufregen. Ja, wer so ein dankbares Gedächtnis hat, der ist in die Heilsgeschichte eingereiht. Auf ihn kommt der Strom der guten Überlieferung, wie ein Einstrom. Er kann ihn weiterleiten. Er kann auch seine eigenen Fehler, sein Versagen verarbeiten. Braucht es nicht zu verdrängen. Dankbares Gedächtnis. Was tun wir mit unserem Gedächtnis? Das müssen Ärzte und alle Priester und so weiter fragen, was tue ich mit meinem Gedächtnis? Was habe ich aus meinem Gedächtnis gemacht? Ist es eine Müllablage, alles chaotisch durcheinander ist, ohne Filter, ohne Entgiftungsanlage? Dann kommt das Gift aus allen Ohren heraus. Dann vergiftet man auch die Umwelt. Oder ist es eine Räuberhöhle, in der Groll, Ressentiment, Hassvorstellungen, alles lebend wegfrisst? Oder ist es ein Heiligtum? Gedächtnis und Gewissen haben sehr viel miteinander zu tun. Ein Heiligtum, in dem das gefüllt ist mit Dankbarkeit, mit dem Wissen um das Geschenk auf dem. Dann können wir unsere Schatten annehmen. Dann können wir die Kraftquellen in uns selbst entdecken und auch in anderen. Dann neben dem Gedächtnis, Dimension der Vergangenheit, der Strom, der auf uns zukommt, die Tugenden, die Glaubenshaltungen der Gegenwart. Das Herr, hier bin ich, rufe mich. Die Wachsamkeit, die Bereitschaft. Wenn wir ein dankerfülltes Gedächtnis haben, dann werden wir auch die Unterscheidungsgabe haben. Was kann ich Gott als Dank anbieten? Und nichts anderes will ich denken, reden, tun, verlangen, was nicht Ausdruck meines Dankes ist. Das sind die Tugenden der Gegenwart. Die Dimension der Zukunft, ausgerüstet mit dem glaubensfrohen Gedächtnis, mit den Tugenden des Jetzt und Hier, Bereitschaft, Wachsamkeit und Erscheinungsgabe. Das ist uns auch geschenkt, das Hoffen gegen alle Hoffnung. Das Voranschreiten in die Zukunft, das Überwinden der Krise, das Beitragen zur Heilung des öffentlichen Lebens. All das in der Kraft des Geistes. Im Neuen Testament ist die zyklische Botschaft vor allem dargestellt im Bild des Sämanns, der guten Samen sät, Evangelium von heute, im Bild des Fruchttragens. Es gibt die gute Frucht des Geistes. Ich sehe nach dem Galaterbrief vor allem Friede. Die neuen Erfahrungen sind alle auch Shalom-Erfahrungen. Der Ganzheit des Geheilseins, der Gemeinschaft, der heilen Beziehung, die Frucht des Geistes, Freude, Friede, Liebe, Güte, Gewaltfreiheit, Selbstbeherrschung. Dagegen steht kein Gesetz. Aber sich dem Geiste öffnen. Auf der anderen Seite stehen die Taten, die Leistungen der eingefleischten Selbstsucht. Viele deutsche Übersetzungen übersetzen stark mit Fleisch. Das ist Unsinn. Das kann man im Eskalaben. Es müsste übersetzt werden mit eingefleischter Selbstsucht. Das sind die eigenen Leistungen des Menschen. Ausschweifendes Leben, Zauberheit, Feindschaft, Streitsucht, Eifersucht, Jähzorn, Eigennutz, Spaltungen, Parteiungen, Neid, Missgunst, Gewalttätigkeit. Das sind die eigenen Leistungen des undankbaren Menschen. Sie sind alles Gift für die ganze Welt. Wir müssen uns den geistigen Erfahrungen öffnen mit einem dankbaren Gedächtnis. Das Geschenk auf des Lebens feiern. Neue Erfahrung, Shalom, Erfahrung. Das zündet den Funken. Im psychosomatischen Haushalt, wer echte Shalom-Erfahrungen hat, die im Eiligtum des Gedächtnisses speichert, immer wieder verfügbar hat, dieser Mensch wird gesund, gesund, nicht notwendig, im Sinn des Bios, aber im Sinn eiler und eilender Beziehungen zu anderen. Er kann Freude, Friede ausstrahlen. Durch die Pneuma, Lohn, Erfahrungen wird nicht Natur außer Kraft gesetzt, wie man auf falsch das Wunder erklärt. Da wird die ganze Natur psychosomatisch vom Pneuma her erfüllt, verlebendigt, potenziert. So erklärt sich auch manche automatische Rückbildung von Krebs. Es genügt nicht starke Shalom-Erfahrung. Ein dankbares Gedächtnis bisweilen. Aber auch das kann man nicht fordern. Es kann der Bios so krank sein. Die Umwelt kann so krank sein. So giftige Menschen können herum sein. Dass auch der Stärkste nicht mehr gewisse Krankheiten überwinden kann. Nun zum Schluss. Der Eilberuf beträgt sich nicht mit der Moralpauke. Der Eilberuf, die Einsendung der Kirche, besteht sich nicht mit dem Richten, sondern mit einem therapeutischen Aufeinanderzugehen, dass wir selbst im besten Fall verwundete Eiler sind, darum nicht auf andere herabschauen. Dass wir aber in uns den inneren Abstand zum Zuge kommen lassen, neue Erfahrungen zum Zuge kommen lassen, dass wir anderen immer wieder einen Vorschuss des Vertrauens geben, dass wir Ängste abbauen, dass wir versöhnt mit Gott, Versöhner sind. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Über diesen Applaus habe ich mich ungeheuer gefreut, deshalb, weil die Entscheidung für mich sehr schwierig war, ob man das wohl verstehen kann. Sie sind den Worten gefolgt und ich darf Ihnen hinzufügen, dass Pater Hering in dieser Form weltweit unendlich beigetragen hat, den Frieden vor allem auch innerhalb der Kirchen zu vertiefen, zu fördern, in einem ungeheuren Einsatz nach außen und in einer unendlichen Einfachheit und Bescheidenheit nach innen, ein Mann eines tiefen Gebetes und Wohlwollens zu den Menschen. Ich möchte dir ganz besonders danken, dass du zu uns gekommen bist, diese Mühe auf dich genommen hast und uns hier in diesen Kongress hinein eine Botschaft gebracht hast, die eben zeigt, dass Religion nicht beengend, sondern im tiefsten befreiend und erlösend ist. Vielen Dank.
Meine Damen und Herren, unter dem Eindruck des in den letzten Tagen Gesagten und besonders des Letzten möchte ich mich einfach in aller Bescheidenheit von Ihnen verabschieden. Ich sage auf Wiedersehen, vielleicht in 2 Jahren, am nächsten Kongress hier.